Der OMR Education Podcast.
Es ist wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR Education. Mein Name ist Rolf Herrmann. Ich bin der Chefredakteur der OMR Reports. Und heute ist eine ganz besondere Folge aus zwei Gründen. Zum einen feiern wir Jubiläum. Seit einem Jahr heißt dieser Podcast OMR Education. Das heißt, André ist nicht mehr allein unterwegs auf dem Format, sondern ihr habt das Vergnügen mit Tarek und mit mir am Mikro. Und einmal danke fürs Zuhören. Bleibt einfach dran. Ich erzähle in der Postfolge noch ein bisschen was dazu. Und zum zweiten zur heutigen Folge stelle ich mich einem meiner Angstgegner im Online-Marketing. Wir reden heute nämlich über Google Ads. Es gibt kein Thema, worüber wir schon so viele Report-Seiten geschrieben haben. Aber wenn ich ehrlich bin, als Redakteur habe ich aufgegeben, das Thema alleine verstehen zu wollen. Dafür braucht es nämlich Experten, die sich da richtig gut auskennen. Dafür habe ich heute direkt zwei Masterminds am Start. Carlo Siebert und Timo Bernsmann sind da. Worüber wir reden, verrate ich euch gleich. Vorher gibt es noch, ja, fast passend zum Jubiläum, Geschenke. Xing schenkt euch 200 Euro Ad-Budget. Wie kommt ihr daran? werben.xing.com/OMR. Wenn du bisher noch keine Xing-Kampagne geschaltet hast, also ein Neukunde bist, bekommst du 200 Euro Ad-Budget geschenkt. Und mit diesem Budget kannst du dann direkt loslegen. Entweder selber mit dem Xing Ads Manager oder du nimmst einfach das Full-Service-Angebot und da kriegst du dann persönlichen Support und du kriegst eben halt Beratung, welche Ads du eben halt am besten schaltest, wie du am besten eine Zielgruppe erreichst und welches Ad-Format dafür am besten geeignet ist. Gibt definitiv die passende Lösung da für dich. Und was man auch vergisst, Xing hat krasse 19 Millionen Nutzer in der Dachregion. Schau also mal, ob deine Zielgruppe da rumläuft. Die Chance ist relativ groß. Hol dir dann die 200 Euro Ad-Budget als Gutschein und ja, test einfach mal ein paar Ads aus. Kann nicht schaden. werben.xing.com/OMR ist die URL. Hol dir da deinen Gutschein und ja, viel Erfolg mit deinen Xing-Ads. Wir reden heute über SEA, also über Google Ads. Es ist auch das allererste Mal, dass zwei Gäste hier sind, also auch eine Premiere hier in der Jubiläumsfolge. Und ganz witzig eigentlich, Carlo ist der allererste, mit dem ich überhaupt mal einen Podcast aufgenommen habe. Also eigentlich auch sehr witzig, dass das genau in dieser Episode hier ja wieder zu einem Zusammentreffen kommt. Aber genug der Vorrede, wie gesagt, ihr merkt, es ist, wir haben ein bisschen gute Laune, ist eine besondere Folge heute, denn wir reden über ein sehr kompliziertes Thema und dafür braucht es zwei kluge Köpfe, die wir am Start haben. Wir reden über die Updates bei Google Ads, die 2021 bisher so durchgeführt worden sind. Bei Google steht nämlich alles auf Kurs Automatisierung. Wir reden darüber, wo das sinnvoll ist, wo das hilft und wo man vielleicht auch mal ein bisschen genauer hingucken sollte. Und am Ende wird es ein bisschen strategisch, denn wir reden mal darüber, ob es ganz cool ist, dass man als Marketer vielleicht dann jetzt nur auf der Ersatzbank sitzt, während auf dem Platz die Ad-Tore geschossen werden oder ob man doch nicht selber lieber im Sturm stehen möchte, um ja das Ding selber reinzumachen. Echt spannend, was Timo und Carlo da so erzählen. Wir starten jetzt mitten rein in die Episode Google Ads mit Carlo Siebert und Timo Bernsmann. Viel Spaß. Hallo Carlo, hallo Timo.
Hallo.
Servus.
Hallo.
In guter alter OMR Education Tradition, sagt doch einfach mal, wer ihr seid und warum es eine richtig gute Idee ist, mit euch über Google Ads zu reden.
Ich bin, wenn man es an der Stimme noch nicht erkennt, Carlo Siebert und seit dem Studium, ja, das sind jetzt schon über zwölf oder sowas schon.
So alt bist du schon.
Ja, genau, ich bin schon Ü30, beschäftige ich mich mit Google Ads und mache das für viele Kunden aktiv in der Betreuung, helfe viele Kunden bei außergewöhnlichen Fragestellungen, ja, wie bewirbt man jetzt zum Beispiel 700 Stores, gleichmäßig, je nach Auslastung, solche Späße, solche Sonderlösungen, aber halt auch ganz klassische Themen oder Tracking-Themen und so weiter. Würde so sagen, habe mir so ein kleines Taschenmesser des Online-Marketings angeeignet und habe halt die längste Erfahrung in Google Ads. Genau, das mache ich und betreibe als Hobby noch so einen kleinen YouTube-Kanal, wo ich ab und zu einfach das, was ich im Kopf habe, als Video produziere. Und ja, Timo, wie sieht's bei dir aus?
Ja, also ich mache schon über 10 Jahre Online-Marketing mit auch einem Fokus auf Google Ads. Habe für eine amerikanische Firma den deutschen Markt aufgebaut, die spezialisiert war auf die Optimierung von Google Ads-Kampagnen mit eigener Software und eigenem Kampagnenansatz. Und habe halt in dieser Funktion auch, ich weiß nicht wie viele Accounts gesehen, geauditet und hier verschiedensten Unternehmen Strategien entworfen und denen dann auch dabei geholfen, diese Strategien umzusetzen. Wir haben mit Finch auch, da sind wir sehr stolz drauf, auch schon zweimal den Google Premier Partner Award gewonnen, wo wir eben ausgezeichnet wurden als der beste Partner im Bereich Shopping und einmal in Search. Und wir waren auch diverse Male Finalist. Und auch darauf bin ich einfach stolz, weil ich das Gefühl habe, dass bei dieser Veranstaltung wirklich die Expertise im Zentrum steht und nicht irgendwelche Connections zu irgendwelchen Menschen, die diesen Award ausgeben.
Ihr merkt also, wir haben da zwei richtige Schwergewichte, was das Thema SEA und Google Ads ja an den Start gebracht. Das hat auch tatsächlich einen Grund. Ich habe das eben schon gesagt. Google Ads finde ich persönlich sehr kompliziert. Ich habe in Vorbereitung auf diese Folge eben halt viel gelesen, viel gegoogelt, habe dabei festgestellt, dass es sehr viele Neuerungen und Updates gibt. Die findest du auch auf diversen Seiten, aber es spricht keiner darüber, beziehungsweise eben halt das Ergebnis von diesen Updates wird recht wenig kommuniziert. Guckt euch auch mal eure Podcasts an, die ihr so hört in dem Bereich, da spricht auch generell keiner drüber, denn das kann man wirklich verstehen, das ist ein kompliziertes Thema. Und deshalb sind Carlo und Timo heute da, um uns mal zu helfen, zu verstehen, was geht 2020 eigentlich bei Google Ads ab. Ihr habt mir einen Spickzettel geschrieben, erstes Thema, über was wir reden. Ich frage euch immer beide und ihr müsst dann unter euch ausmachen, wer antwortet. Wir starten rein mit dem Thema responsive Suchanzeigen. Was ist das und warum soll ich das auf dem Zettel haben?
Okay, also responsive Suchanzeigen gibt es schon eine Weile. Die große Neuerung 2021 ist eigentlich die, dass Google angekündigt hat, dass es der neue Standard sein wird. Also was ist es? Es ist letzten Endes die Möglichkeit, in einer Anzeige Google mehrere sogenannte Assets zu geben. So eine Suchanzeige besteht aus verschiedenen Elementen. Anzeigen, Titel, Beschreibung und noch Pfade. Und jetzt habe ich eben die Möglichkeit, ich gebe einfach Google diese Assets, also eine ganze Auswahl an Anzeigen, Titeln und Beschreibungen. Und Google testet dann über Machine Learning durch, was ist die beste Kombination für welche Suchanfrage und hat somit einfach eine bessere Qualität für den User, aber auch für den Werbetreibenden, weil einfach immer die beste Kombination an Anzeige ausgespielt wird. So ist der Pitch.
Ist das gut oder ist das schlecht? Klingt jetzt für mich erstmal nach einer ganz coolen Sache. So irgendwie ein riesengroßer ABC-Test und wir schauen mal, was passiert.
Da sagt der Carlo auch immer, ich habe eine ganze Zeit immer vertrete ich, wenn es um Anzeigen geht, die Position, dass ich sage, da kann man sich Google zum Freund machen, weil man will an der Stelle dasselbe. Google will das den Klick verkaufen, wir wollen den Klick haben. Also warum nicht zusammentun und sagen, dann gucken wir, dass wir den Klick bekommen. Das ist auch der Fall und nun, glaube ich, muss unterscheiden, dass das... Ich verstehe, wo Google herkommt. Die schauen natürlich die Performance von all ihren Accounts an und sind sehr gut in der Datenanalyse. Und die sagen halt, hier läuft was schief. Und wir haben, glaube ich, die technischen Möglichkeiten, das besser zu machen. Also machen wir es. Das Problem ist, dass man an der Stelle dann natürlich vielen Leuten hilft, aber auch eine ganze Menge Leute Hebel wegnimmt, mit denen die eigentlich arbeiten können und spielen können. Und so ist es, glaube ich, es ist so ein Zwischending. Es ist quasi gut, weil man auf Machine Learning zurückgreift und wirklich auf Daten basiert hier mit den Anzeigen arbeitet, aber auf der anderen Seite nimmt es halt vielen Werbetreibenden auch ein bisschen Kontrolle weg, dass sie sagen, hey, hier bin ich doch noch der Mensch und kann bei den Anzeigen gerade das Sichtbarste von Google Ads eigentlich meine menschliche Expertise reinwerfen und sagen, hey, ich verstehe Sprache, ich verstehe Nuancen, ich will mach Marketing und der Hebel wird hier so ein bisschen genommen.
Siehst du das genauso, Carlo?
Ja, natürlich. Ich habe Timo das ja auch mal so probiert zu erläutern, dass ich glaube, Google guckt sich halt alle Advertiser an und nicht nur irgendwie die Top 10%. Und vielleicht verdient Google auch über den Longtail am meisten und sagt, also da wird am meisten Geld rausgeschmissen und die 10% schlauen Jungs und Mädels, die kriegen das schon ganz gut selber hin, die werden damit schon klarkommen. Aber am meisten helfe ich hier irgendwie den Leuten, die, wo es eine Katastrophe ist. Zusätzlich muss man das, glaube ich, einordnen in die Entwicklung von Google. Also Google probiert dem User ja immer stärker die Keyword-Optionen wegzunehmen, die es einem gegeben hat. Das fängt damit an, dass der Exact-Match aufgeweicht wird. Also exakt ist halt nicht mehr exakt, so wie es vor 3 Jahren mal war oder 4 Jahren, sondern nahestehende Varianten, ja, können mitgenommen werden. Es können Füllwörter eingefügt werden. Das läuft ja schon eine lange Zeit. Jetzt hat Google relativ aktuell Broad Match Modified begraben. Das wird jetzt auch überführt.
Was ist das?
Broad Match Modified ist eine Keyword-Option. Da hast du vor jedem Keyword ein Plus gesetzt und hast Google damit gesagt, diese Begriffe, die ich hier dir gebe, die mit einem Plus, die sollen in irgendeiner Reihenfolge in der Suchanfrage vorkommen. Reihenfolge ist mir egal, aber genau diese Begriffe sollen drin vorkommen. So, das wird es in der Zukunft nicht mehr geben. Das nimmt Google einem auch weg. Und Google sagt halt oder entwickelt sich dahin, dass du von dem Targeting, was du bei Search beispielsweise, da sind wir ja gerade, hattest, eigentlich immer breiter wirst. Du kannst es nicht mehr sehr exakt aussteuern. Oder sagen wir es mal so, nicht mehr ohne weitere Probleme. Das heißt, für einen Begriff, den du dort einspielst, das beste Beispiel ist Broadmatch, also weitgehend passend. Du nimmst als Begriff Schuhe und Google macht daraus Lederschuhe, Schuhe kaufen, nimmt halt alles, was irgendwie in diese Wolke von Begriffen passt, rein. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie soll der Werbetreibende, wenn ich als Google jetzt 10 verschiedene Begriffe unter dieses Keyword ausspiele oder als Suchbegriff nehme, wie soll der Werbetreibende mit einer Anzeige, die fest definiert ist, auf all diese Suchbegriffe noch vernünftig reagieren können? Na, also Lederschuh und Schuh und Sneaker, das könnte unter ein Keyword gepackt werden, sind aber ja 3 verschiedene Themen. Und da ist sozusagen meine Vermutung, da probiert Google natürlich dann von beiden Seiten das anzugreifen und sagt, naja, ich gebe dir jetzt ein Anzeigenformat, da kannst du diese verschiedenen Fälle wesentlich besser, feiner aussteuern. Und die gibst du uns, die verschiedenen Textbausteine, und wir mixen die dann je nachdem, was der User gerade sucht und was seine Suchhistorie ist, so zusammen, dass er wahrscheinlich mit der höchsten Wahrscheinlichkeit draufklicken wird. Also im Gesamtkontext, auch mit dem Smart Bidding, ist das in meinen Augen eine sehr, sehr, sehr gute Lösung. Auch wenn man sagen muss, dass die Performance interessanterweise teils wirklich schlecht ist.
Was heißt schlecht?
Naja, unterdurchschnittlich. Also du hast ja normalerweise erweiterte Textanzeigen, so hieß sozusagen das alte Format. Und wenn du dort die responsiven Anzeigen gegengetestet hast, also beide in einer Anzeigengruppe laufen hast, war das jetzt nicht selten, dass die responsive Anzeige schlechter performt. Google sagt zwar, ja, die Maschine muss erst lernen. Dann sage ich mir dann aber, wenn die Maschine lernen muss, was habt ihr denn die letzten 20 Jahre gemacht? Ja, es sind ja genug Daten in eurem System vorhanden. Wieso lernt das System denn nicht sozusagen rückwirkend auf diesen Daten, sondern lernt sozusagen immer wieder neu? Das ändert sich vielleicht auch noch. Das wissen wir nicht. Sobald es die alten Anzeigenformate nicht mehr gibt, gibt es eh keine Möglichkeit, das zu vergleichen. Und am Ende ist es so wie jede Änderung. Das muss der Werbetreibende halt einfach schlucken, ob er will oder nicht. Ja, im Zweifel muss er halt den Google-Account deaktivieren und darf keine Werbung mehr schalten.
Timo wird nervös.
Ich wollte nur kurz eingrätschen, weil du hast natürlich nachgefragt, was bedeutet Erfolg oder gut oder schlecht. Ich glaube, bei Anzeigen ist die Kennzahl, auf die man schaut, natürlich die CTR, die Click-Through-Rate. Und da konntest du eben damit unterschiedliche Anzeigen miteinander vergleichen und sagen, ja, die war besser, weil die wurde besser geklickt. Und das meinte der Carlo natürlich, dass er gesagt hat, die responsive wurde schlechter geklickt. Und das ist, glaube ich, auch jetzt ein weiterführendes Problem, dass wenn ich jetzt Google diese einfach nur noch quasi Assets in einer responsiven gebe, dann kann ich ja auch nicht mitlernen, sondern Google spielt dann aus, was funktioniert, aber ich kriege diese Rückmeldung gar nicht. Also ich weiß dann auch nicht, dass eigentlich auch so ein Mehrwert für vielleicht Rest von Marketing, dass man sagt, hey, guck mal, diese Formulierung funktioniert am besten. Wenn der bleiben wir beim Beispiel, der sucht nach Sneakern, und wenn wir in der Anzeige davon reden, dass wir die größte Auswahl an Sneakern in Deutschland haben, dann wird das am besten geklickt. Und was nicht so gut geklickt wird, ist, dass wir sagen, hey, wir haben hier jetzt die folgenden Marken drin. Also als ein fiktives Beispiel. Aber das wäre so eine Info, die du hättest rausziehen können durch voriges System. Und jetzt ist einfach alles mehr oder weniger in diesem responsiven App drin. Und du hast viel mehr Schwierigkeiten rauszufinden, was hat denn jetzt da gerade funktioniert. Google weiß das, aber kriege ich das irgendwie selber raus? Auch dann über den ganzen Account hinweg. Da muss man schauen, wie sich es entwickelt. Da vielleicht auch quasi kurz noch tiefer rein, was Google einem da jetzt zur Verfügung gestellt hat, ist quasi, es gibt Assets, die man dann analysieren kann, also die einzelnen, wo es jetzt auch eine erste Analysemöglichkeit gibt, also einen kleinen Report, wo ich dann irgendwie gesagt bekomme, hey, das hat so und so gut funktioniert, das wird in 600 Anzeigen verwendet. Aber dass ich das strukturell einen coolen Report mitziehen kann, sehe ich im Moment noch nicht. Im Moment ist es eher so, guck mal, so kriegst du ein bisschen Infos von mir, aber noch nicht, dass du wirklich was damit machen kannst. Muss man beobachten, wo sich's hinentwickelt.
Aber was macht ihr jetzt in der Praxis? Also fahrt ihr jetzt dann noch beide Strategien? Also oder shiftet ihr dann einen Großteil von eurem Kampagnenbudget dann in diese responsiven Suchanzeigen und macht dann noch mit, was du eben meintest, Timo, eben halt mit einem gewissen prozentualen Anteil noch ein bisschen, ich sage jetzt einfach mal Restplatzvermarktung? Oder was macht ihr da in der Praxis?
Ich kann für uns antworten, dass wir, es ist ja, diese Ankündigung ist gerade, glaube ich, 2 Wochen alt oder maximal 4, ich weiß es jetzt nicht genau. Wir sind noch am Rausfinden. Ich glaube, dass es halt so passieren wird, dass du irgendwann keine Wahl mehr hast. Deswegen ist es, glaube ich, jetzt besser, schon eine Strategie zu entwickeln. Wie gehen wir damit um? Wie setzen wir es um? Weil irgendwann wird es nichts anderes mehr geben. Und es ist auch jetzt schon die Möglichkeit relativ versteckt, wie, also im Account, wie man noch weitere ETAs, also diese erweiterten Textanzeigen hinzufügen kann. Deswegen muss man eine Strategie entwickeln. Wie stelle ich alles um? Also bei der letzten Umstellung war das ein Riesendrama. Das ist, glaube ich, 3 Jahre oder 4 Jahre her, wovon Standard-Textanzeigen auf erweiterte Textanzeigen umgestellt wird. Und das war ein Riesenthema für alle Werbetreibagenturen. Die haben da quasi Stunden damit verbracht, diese Umstellung durchzuführen. Und ich kann eigentlich jetzt an der Stelle nur jedem sagen, macht euch jetzt Gedanken, weil sonst holt es euch ein kurz vor Weihnachten und dann ist die Panik groß.
Was gibt's noch für generelle Updates bei Suchanzeigen, die wir vergessen haben bisher?
Ich glaube, was nochmal sehr spannend wird, ist, dass man jetzt in den Textanzeigen Bilder hinzufügen kann. Dass du also zum Teil Bilder ausgespielt bekommst. Was ich heute gelesen habe oder gesehen habe, dass Google anfängt, Fahrzeuge in den Suchergebnisseiten runterzuquallen. Also wenn du ein Autohaus hast als Beispiel, dann nimmt Google die Daten von den Autos und spielt die direkt schon in den Suchergebnisseiten aus. Also wie ein Autovergleich halt, eine Ebene drüber.
Ja, das habe ich auch gesehen. Ne? Genau. Ähnlich wie bei den Hotelzimmern ist das ja auch schon.
Genau, und das wird sicherlich auch irgendwann monetarisiert. Ne? Also dann erstmal liefert Google das ja rein, sozusagen gewöhnt den Menschen dran, dass, okay, ich brauche gar nicht mehr auf die Webseite gehen, ich brauche gar nicht mehr auf mobile und so weiter gehen, gar nicht mehr aufs eigentliche Autohaus. Und dann wird das halt monetarisiert, indem die Autos halt nach oben kommen, wo der Werbetreibende halt bereit ist oder das Autohaus oder die Plattform, was auch immer, bereit ist, Geld direkt zu bezahlen. Ne? Also solche Sachen gibt's halt auch, ne? Also solche Speziallösungen im Flugbereich, im Hotelbereich gibt's sowas auch. Das würde ich jetzt noch irgendwie in den Textbereich, also Search Ads, würde ich das mit nochmal reinziehen, weil es halt bei der Google-Suche stattfindet. Ne? Ja, aber das hört nicht auf.
Es ist echt immer interessant, also wie schnell ihr euch auf neue Sachen anpassen müsst. Und vor allem, ihr habt mir mal so ein paar Sachen gezeigt, wie ihr auch arbeitet, wie das aussieht, also wie komplex immer dieses ganze Thema ist und dass sich dieses Spiel permanent verändert. Also langweilig wird euch dieses Jahr nicht.
Ja, wäre schön, wenn es mal ein bisschen langweilig wäre.
Ich glaube, die Schwierigkeit ist auch genau das, was du gesagt hast. Also es ist ja quasi eine Sache, ist schon erstmal irgendwie mithalten mit den ganzen neuen Änderungen, die irgendwie da so rausploppen. Und das nächste ist dann das Schwierige, das Einordnen. Weil du kannst es ja manchmal auch gar nicht. Also das ist zum Beispiel eine andere Sache, die letztes Jahr im September aufkam, war, dass der Suchbegriffe-Report eingeschränkt wird. Also das bedeutet eben auch, was Carlo gerade beschrieben hat, dass du auf, es gibt bestimmte Keyword-Types, da geht es ja nicht nur ums Wort, sondern Google kann sich auch ausspielen für relevante, nahe Suchanfragen. Und dann konntest du dir immer anschauen, okay, gib mir genau diese Suchanfragen, die kannst du dir ja nochmal anschauen und mit denen dann vielleicht auch was rausziehen. Wo Google auch gesagt hat, hey, wir machen ein Update, datenschutzrelevante Sachen werden da jetzt ausgeblendet und wir blenden halt einfach ein paar Sachen aus. Dann schaust du die ersten 4 Wochen von Daten an und bist teilweise richtig erschrocken, dass du sagst, okay, ich sehe jetzt aber auf Conversions irgendwie nur noch 60% der Suchbegriffe, der Rest ist im Nirvana verschwunden, ist natürlich dramatisch aus dem, was der Carlo auch gesagt hat, so dieses Learning, das du eigentlich rausziehen kannst, dass du sagst, hey, ich muss Dinge ausschließen, ich muss Dinge rauslösen und vielleicht direkt nochmal sorgfältiger ansprechen. All das fällt weg, weil es einfach ein bisschen blinder wird oder dunkler wird, sage ich mal, im Account. Aber wie dramatisch das dann ist, kannst du natürlich am Tag des Announcements noch gar nicht einordnen, sondern musst du erstmal Daten abwarten und nochmal anschauen und dann musst du auch in der Lage sein, diese Daten richtig zu bewerten und dann zu sagen, nee, ist nicht schlimm oder ist gut oder ist dramatisch und wir müssen jetzt eine alternative Lösung dafür finden, um damit umgehen zu können.
Wie lange wartet ihr in der Praxis, bis ihr auf sowas reagiert? Also du sagst einmal, der kracht runter auf 60%, ist ja wahrscheinlich auch für den Kunden überhaupt nicht geil. Also wann reagiert ihr? Also wann macht ihr da Anpassung?
Ist ja quasi immer auch die Schwierigkeit, hast du überhaupt eine Möglichkeit zu reagieren? Weil an der Stelle ist es ja so, ist jetzt halt weg. und dann sagst du, okay, ich habe die Daten jetzt halt einfach nicht mehr, dann musst du einfach damit leben und sagen, gut, an der Stelle kann ich jetzt nichts machen. In anderen Fällen, also das ist, glaube ich, der erste Punkt, dass habe ich überhaupt eine Einflussmöglichkeit auf diese Veränderung? Und wenn ja, wie sieht die aus? Deswegen warten. Es hängt eigentlich viel mehr davon ab, ob ich überhaupt einen Hebel habe, was zu tun, würde ich sagen.
Ja, kann ich so unterschreiben. Ist auch immer so ein bisschen die Frage, so was kannst du überhaupt tun? Ne? Also was wir gerade besprochen haben mit dem Keyword-Bericht, ja, der ist weggenommen. So, jetzt kannst du irgendwie sagen, okay, ich schließe mich mit anderen Leuten zusammen und reiche da Klage gegen Google ein.
Bringt ja nichts.
Ja, ist die in der Woche. Genau, ist die Frage, bringt das was? Und lohnt sich das für dich als Einzelnen? Ne? Aus welcher Position kommst du? Ich sag mal, der kleine SEA-Manager in irgendeiner Firma, der hat noch 1000 andere Sachen, den interessiert das vielleicht gar nicht so, weil er sagt, ja, okay, gut, da hatte ich eh viel zu selten reingeguckt. Ist es halt so. Die, weiß ich nicht, weltweit große Agentur, die sagt sich vielleicht, boah, ja gut, okay, unsere Kunden, die, naja gut, das vielleicht jetzt nicht so spannend. Wir werden eh nur hin und her geschmissen von Google, also bloß nicht die Klappe zu weit aufreißen. Und kleine Spezialanbieter, die sagen sich dann vielleicht, hey, okay, das geht gar nicht so. Ne? Also da muss man mal irgendwie die Regulierungsbehörde oder sowas drauf hinweisen. Ne? Also da gibt's ja jetzt auch, glaube ich, seit kurzem einen relativ bekannten oder schon bekannten Vorfall, wo man merkt, ja, es ist vielleicht an einer oder anderen Stelle auch wichtig, den Mund aufzumachen. Aber ob man das jetzt als Einzelperson machen kann, ist fraglich. Und bei uns ist es so, wir nehmen es dann halt hin. Ne? Also was hilft das Gemecker? Es ist so, Google wird es nicht umstellen, also nicht.
Das meinte ich auch mit dem, es bringt ja nichts. Also weil es bringt dir ja also am nächsten Tag dir nicht 40% von deinen Conversions zurück, sondern die sind dann ja immer einfach weg.
Genau, also die sind ja nicht weg. Ich kann sie nur nicht mehr genau zuordnen. Ne? Also das muss man ja auch sagen. Ist genau. Die Sichtbarkeit verschwindet, ja. Was aber eine klassische Entwicklung sowieso ist. Ne? Also bei Facebook zum Beispiel, da ist man schon gewohnt, dass man ganz viele Sachen nicht sieht. Also ich muss sagen, als Facebook über die letzten 4 bis 5 Jahre immer interessanter wurde, und ich mich damit immer mehr beschäftigt habe und ich betreue auch hier Kunden im Facebook-Bereich. Und ich bin immer wieder entsetzt oder überrascht, wie viel Auswertungsmöglichkeiten es gar nicht gibt bei Facebook. Also es gibt viele andere, ja, aber auf einer gewissen Grad gibt es die halt nicht.
Ich wollte noch kurz da einhaken, was der Carlo gerade so angeschnitten hat. Ich glaube, das ist eine Sache, die ich natürlich aus meiner Position und für die Firma, die ich arbeite, natürlich schon länger vertrete, diese Meinung, nämlich dass nicht immer alles, was Google macht, natürlich auch im Interesse des Werbetreibenden ist, sondern die sind kein altruistisches Unternehmen, sondern die sind an sich selbst interessiert und ihrem Wachstum und ihren Shareholders gegenüber verantwortlich. Deswegen, was gerade Carlo gemeint hat, ist, dass aufgekommen ist, dass es gerade so in den USA gibt es dieses Project Bernanke, über das man quasi auch googeln kann, wo halt aufgekommen ist in einem Texas Gerichtsverfahren, dass Google quasi gesagt hat, ja, wir haben die Daten, die wir haben, genutzt, um unsere eigenen Services gegenüber Drittanbietern erfolgreicher zu machen. Das ist genau das, was ich schon immer predige, dass natürlich Google überhaupt kein Interesse hat, dass da irgendjemand in den Google-Accounts quasi Sachen besser macht als Google selber und deswegen vielleicht auch manchmal Dinge manipuliert, damit ihre Lösung erfolgreicher ist, weil dann wechselt die gesamte Branche auf diese Lösungen. Ich meine zum Beispiel auch Smart Shopping. Und nachher gibt es keine alternativen Lösungen mehr und alles und Google kontrolliert halt wirklich alles. Google ist halt derjenige, der dir den Klick verkauft und der für eine Vielzahl von Werbetreibenden mittlerweile entscheidet, wie viel sie für diesen Klick bezahlen sollen. Das ist Irrsinn und das muss man sich schon auch bewusst machen. Und mich treibt es da dann schon echt immer, da geht mir die Hutschnur hoch, wenn ich quasi höre, dass die Leute immer das so verteidigen und sagen, ja, die Google, die haben doch die tollen Daten und die machen das schon, die machen das halt einfach besser. Also was willst du denn? Und ich denke so, ja, du gibst dich ja die absolute Abhängigkeit nach Googles Gnaden, dass die sagen, ja, du hast jetzt quasi, das ist deine Kennzahl, die du anstrebst und jetzt geben wir sie dir. Und was ist, wenn Google aber sagt, nö, jetzt, oh, der Konkurrenzdruck ist höher geworden. Diese Ziele, die du mal hattest, die sind jetzt unerreichbar. Punkt. Und du hast keinerlei Möglichkeit mehr, irgendwas selber in die Hand zu nehmen, weil alles ein riesenschwarzes Loch geworden ist. Deswegen aber kritisch drauf und die Abhängigkeit auch so runterfahren, so gut wie es geht.
Oder halt kreative Lösungen finden, wie ihr, eben halt, damit man eben halt eben, ja, diesen relevanten Kanal eben halt ja weiter benutzen kann. Ich schaue nochmal auf meinen Spickzettel. Wir sollten noch reden, hattet ihr mir gesagt, über Auto-Applied Recommendations. Was ist das?
Auf jeden Fall ein Zungenbrecher. Ja. ja, was ist das? Vielleicht zur Einordnung. Das passt perfekt. Ja, was für eine Überraschung. Es passt perfekt zu unserem Gespräch aktuell. Google gibt ja einem schon im Backend Empfehlung, was man noch machen kann aus Googles Sicht, um die Performance zu verbessern. Es gibt auch so einen Optimization Score oder Optimisierungsfaktor, ich weiß gar nicht, wie das jetzt genau heißt. Da können so Sachen drin sein wie, ich übertreibe jetzt mal, verdoppel das Budget, füg doch mal hier das allgemeine Keyword Schuhe oder T-Shirt oder whatever hinzu, um mehr Traffic zu bekommen und so weiter. Da sind teils aber auch gute Hinweise mit bei, wie zum Beispiel, hey, du hast vergessen, irgendwie Sitelinks in der Kampagne hinzuzufügen. Also das muss man fairerweise auch sagen. Also nicht alles ist da irgendwie negativ zu bewerten.
Und mehr oder weniger so ein kleiner Kampagnenassistent, ja, der dir sagt, wie du das besser machen kannst.
Genau, also auch wohlgemerkt aus Googles Sicht besser machen. Ne? Mhm. Klar, jeder verfolgt seine Absicht und Googles Absicht ist zum einen den Aktienkurs zu treiben und zum anderen natürlich auch irgendwie den Werbetreibenden zu helfen. Ne? Und da glaube ich auch dran, dass Google natürlich wieder über all ihre Accounts guckt und sieht, also die 90% der Leute, die vergessen das halt. Dann müssen wir sie darauf hinweisen. Ne? Also es gibt ja auch zum Beispiel bei Anzeigenerweiterungen schon automatisierte Anzeigenerweiterungen. Wissen viele gar nicht. Ja, Google kann automatisiert schon Anzeigenerweiterungen ausspielen, wenn ich sie vergessen habe. Ja, also viele Sachen macht Google auch einfach. Aber klar, warum am Ende wieder? Natürlich, dass mehr Leute auf die Anzeigen klicken. Was jetzt?
Wie entscheidet ihr, was ihr da auswählt und was ihr dann nicht auswählt, wenn ihr da Vorschläge bekommt?
Also ich selber schaue einfach nach, ist das irgendwie nachvollziehbar? Ja, also wenn ich jetzt eine Anzeigenerweiterung irgendwo vergessen habe, dann sage ich, ja gerne, danke, guter Hinweis, habe ich tatsächlich übersehen. Wenn Google mir empfiehlt, irgendwie, weiß ich nicht, das Budget zu verdoppeln, obwohl man vielleicht sagt, nee, wir sind noch gar nicht so weit. Ja, also die Zahlen, die fürs Unternehmen wichtig sind, muss man ja auch sagen, wird ja immer schwieriger. Durch Cookie-Banner siehst du nur noch die Hälfte des Traffics, dann siehst du von dieser Hälfte des Traffics auch nur noch die Hälfte in dem Suchanfragebericht. Also siehst du irgendwann am Ende nur noch ein Viertel der Daten und musst das hochrechnen. Also da können die Empfehlungen auch einfach ein bisschen weltfremd sein. Das hängt also wirklich von der Empfehlung selbst ab. Und um jetzt dieses Auto-Applied noch ins Spiel zu bringen, wie der Name schon sagt, es geht halt darum, dass ich Google erlauben darf, dass Google an meinem Account rumspielen darf. Ja, also darf zum Beispiel dann, ich habe mir die alle gar nicht, Timo weiß es vielleicht besser, oder hat da irgendwie nochmal was offen, darf zum Beispiel redundante Keywords entfernen. Ja, also wenn ich jetzt irgendwie ein Keyword habe, zweimal in einer Kampagne oder sowas, das ist identisch, habe ich nicht aufgepasst, ich dachte, ich habe es noch nicht hinzugefügt, füge es nochmal hinzu, Google sieht das und ich kann Google erlauben, automatisch das zu entfernen. Ne? Timo, möchtest du das ein bisschen intensivieren?
Ja, also ich meine, das ist jetzt so ein Beispiel, das macht absolut Sinn, wo man sagt, ja, hey, das ist ja ein super Service, das ist cool, das schalte ich an, aber da sind halt auch ganz wilde Sachen dabei, wie zum Beispiel, dass du sagst, adjust your CPA targets, also dass quasi das CPA-Ziel von Google beeinflusst wird, wo man sagt, hey, Moment mal, also ich weiß ja, was mein Ziel CPA ist und jetzt quasi Google sagt, nur hey, ich habe mir das angeschaut und ich glaube, du solltest den jetzt irgendwie mal um 10 Euro erhöhen, dann kann es sein, dass das ist halt zu wild. Also da finde ich, das ist wirklich zu wild. Und so sind es, glaube, diese Range ist genau so da, dass man auf der einen Seite sagt, hey, mach mal was ganz Sinnvolles. Hey, du hast hier einen Sitelink vergessen. Ich habe dir einen hinzugefügt aus der Kampagne, der, wo ich gesehen habe, der hat am besten funktioniert. Das macht Sinn. Aber dann so Eingriffe in die klare Steuerung und Zielsetzung des Accounts finde ich problematisch.
Also ich höre daraus immer, die Empfehlungen machen schon Sinn, sich damit zu beschäftigen, aber dann im Einzelfall zu entscheiden, was immer zu meiner Kampagne oder zu meinem Ziel passt und dann bewusst auszuwählen.
Genau, deswegen ist auch, also wir haben es in den USA wirklich auf Herz und Nieren getestet und haben sehr schlechte Erfahrungen da gemacht, dass wir dann auch quasi mit Google übereingekommen sind, dass wir gesagt haben, hey, wir schalten das komplett aus für unsere Accounts. Wir schauen uns natürlich diese Recommendations an, aber wir wollen auf gar keinen Fall, dass irgendwas einfach angewandt wird. So, aber das ist wieder genau dieses Beispiel. Für 70% oder vielleicht sogar 80% der Werbetreibenden ist es ein mega Mehrwert, weil da keiner draufschaut, weil da niemand mit Expertise ist, der draufschaut und sagt, das macht Sinn. Und dann ist es vielleicht in 8 von 10 Fällen quasi gut und 2-mal schlecht. Dann ist aber unterm Strich trotzdem gut.
Hm. Vielleicht ganz witzig, passend dazu. Ich habe auf YouTube ein Video gemacht. Geht relativ kurz, weiß gar nicht, 4 Minuten oder so, wo ich dieses Thema mal anschneide. Da geht's um den Fall, dass Google unter Umständen auch Anzeigen selbst erstellen kann und dem Account hinzufügen kann. Und was für mistige Anzeigen da teils erstellt werden, ne, und wo man das deaktivieren kann. Da gibt's sozusagen so eine Schonfrist, die werden irgendwie 14 Tage hat man dann Zeit. Und wenn man da nicht in der Zeit reagiert und sagt, nee, möchte ich nicht, dann stellt die Google automatisch rein. Und das ist sehr, sehr abenteuerlich, was da teils dann genommen wird. Und auch die Performance. Also das muss man schon sehr differenziert betrachten. Ja. Und dann, aber am Ende muss man auch ehrlich sagen, muss man es halt auch ausprobieren. Also es kann sicherlich für den total überarbeiteten SEA-Manager, der zufällig nicht nur SEA macht, sondern sich um die Facebook-Ads noch kümmert und SEO jetzt auch noch aufgebraten kriegt und noch 5 andere Sachen machen muss und dann gleichzeitig aber nur irgendwie halbtags geht, weil Kurzarbeit angesagt ist. Für den kann das dann natürlich ein Segen sein, weil er sagt, oh Gott, ey, dann muss ich mich da jetzt nicht mehr so intensiv drum kümmern. Dann darf man sich aber natürlich auch nicht wundern, wenn irgendwie sowas auffällt oder dann kriegt man irgendwie einen Screenshot vom Chef, was ist das hier für eine mistige Anzeige oder so. Also es, wie gesagt, da gibt es, glaube ich, viele verschiedene Perspektiven, die man für eine vernünftige Betrachtungsweise damit mit einbeziehen muss.
Kurze Unterbrechung, danach geht's weiter. Was ich wirklich gerne können würde, wäre coden. Wenn ich gucke, was unsere Jungs und Mädels da in der IT so zusammenbasteln, das finde ich immer sehr faszinierend. Ich habe aber keine Ahnung, wie das funktioniert. Lernen könnte ich das bei Ironhack. Die sitzen in Berlin und sind eine der führenden Coding-Schulen weltweit. Man muss aber nicht nach Berlin dafür fahren, um das Coden zu lernen. Die haben einen Remote-Campus dafür. Das kannst du also auch ganz gechillt aus dem Homeoffice machen und das Ganze in Voll- und in Teilzeit. Was kann man da lernen? Web, Dev, UX und UI-Design, Data Analytics und ganz neu Cyber Security. Auch faszinierend, 90% der Leute, die da so ein Bootcamp absolviert haben, finden zeitnah einen Job in der Tech-Branche. Die haben nämlich in so einem Ironhack-Netzwerk 600 Hiring-Partner. Dazu gehören unter anderem Google, Rocket Internet, Visa und Telefonica. Und auch ganz spannend, wenn du gerade in der Kurzarbeit hängst oder gerade eine Umschulung machst, die nehmen auch Bildungsgutscheine, sind also Bildungsgutscheine zertifiziert. Oder du sagst einfach, wenn du dich da anmeldest, OMR15, dann bekommst du 15% Rabatt bei deinem Platz auf dem nächsten Bootcamp. Die starten auch schon bald. Am 31.05. und am 1.06. starten da die nächsten Camps. Nutze also die Chance, gerne mal eine Runde coden bei Ironhack. Landingpage in den Shownotes und der Gutscheincode ist OMR15. Eigentlich ganz interessant, weil eigentlich alles, was ihr gerade so berichtet habt, geht ja wirklich in den Bereich Automatisierung. Es stellt sich ja immer die logische Frage, immer, das sieht man ja bei jeder Plattform. Immer, das ist aus Plattformsicht ja sogar immer der Konsequenz und beste Schritt quasi, mal nämlich, was willst du eigentlich machen? Sag's mir quasi, man gibt mir dein Budget und ich mache schon den Rest, weil ich kenne meine Nutzer eben halt am besten, wie du es eben halt ausspielen kannst, wie man eine Ad gestaltet und solcherlei Dinge. Ist das, was kann ich an meinem Account denn heutzutage mal noch selber machen? Oder mal, ist das, sagt ihr, ist ein guter Trend? Wir machen das jetzt so, Karo einfach und los geht's.
Ja, das ist auch quasi diese ätzendste Antwort, die man geben kann, aber hey, es kommt drauf an. Aber in dem Fall kommt es halt wirklich so sehr drauf an. Es kommt drauf an, wer du bist, wie groß, wie wichtig ist der Google Ads Kanal für dich als Unternehmen? Was sind deine eigenen Ressourcen, die du zur Verfügung hast, menschlich, aber auch budgettechnisch? Und davon lässt sich dann halt irgendwo ableiten, was du jetzt tun solltest, auch in deinem Account. Und genau das ist, glaube ich, das, was wir eingangs auch schon beschrieben haben. Also es gibt schon noch jede Menge Hebel, die du betätigen kannst. Die sind halt aber dann manchmal aufwendig. Die braucht man Expertise dafür, um sich diese Hebel auch nutzbar zu machen. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung in 2021, diesen richtigen Mix zu finden. Erstens, wer bin ich und wo will ich hin und wie erreiche ich dieses Ziel bestmöglich? Und da gibt's ja, das ist genau diese Herausforderung herauszufinden, hole ich mir eine Agentur, hole ich mir ein Inhouse-Team, was macht die Agentur mit welcher Technologie, was macht das Inhouse-Team mit welcher Technologie und welche Hebel mache ich mir nutzbar und nutze sie dann auch? Also ein Beispiel ist für mich immer, Remarketing-Listen. Das ist auch so, dass Google mittlerweile sagt, hey, macht euch keinen Stress, gebt mir einfach nur sozusagen eine Remarketing-Liste, einfach nur, dass diese Tag aktiv ist. Und innerhalb diesen, da werden ganz viele User gesammelt und ich kann dann schon rausfinden, ich identifiziere dann einzelne User da drin raus. Nämlich den einen, der vor 7 Tagen quasi was in den Warenkorb gelegt hat und jetzt nochmal auf der Suche unterwegs ist und sagt, ah, ich suche immer noch nach diesem Produkt, was ich eigentlich da in den Warenkorb gelegt hat. Dann ist Google in der Lage zu sagen, hey, mach dir keinen Stress, für den biete ich jetzt das Dreifache, weil ich genau den in dieser Riesengruppe Remarketing-Liste identifiziert habe und kümmere mich darum. Andere können aber, jetzt kann man aber auch den Weg gehen, dass man sagt, ich lege mir eine ultra-granulare Remarketing-Listenstruktur an, wo ich genau das mir selber abbilde, wo ich sage, ich erfasse Leute, die was in den Warenkorb gelegt haben in den letzten 7 Tagen, 14 Tagen, 30 Tagen, 90 Tagen und spiele mit denen selber, weil ich die über eigene Kampagnen anspreche, mit eigenen Texten, wo ich sage, hey, das, dann kann ich daraus einen Hebel ziehen und quasi vielleicht besser sein als Google, ist aber mit Aufwand quasi verknüpft, dem ich aber auch quasi in der Lage sein muss zu leisten.
Warum nicht beides machen? Also eben halt irgendwie automatisiert sich neue Kunden generieren lassen und irgendwie die dann selber pflegen?
Auch das ist genau das, was ich meine. Es ist quasi, du musst diese Mischung, glaube ich, finden, dass du zum Beispiel DSA-Kampagnen, diese, wo du Google eigentlich nur die Webseite gibst oder bestimmte Teile deiner Webseite und sagst, hey, schau doch mal dir die Webseite an und find raus, was für Keywörter da passend sein können und buch diese Keywörter automatisch ein und bring mir darüber Nutzer. Dann kannst du das machen. Und du musst es aber dann halt so schlau machen, dass du sagst, ja, aber ich schließe alle Keywörter, die ich schon belegt habe, davon erstmal aus, damit es keine Überschneidung gibt oder Google sich selbst bevorzugt, weil du sagst, ich habe hier ein Keyword entdeckt, auf das bietest du aber in einer anderen Kampagne und dann sagt Google, hier zahle ich aber 1 Euro mehr dafür, weil das ist gerade so wichtig. Genau so musst du dir, glaube ich, die Automatisierung zunutze machen. Genau das Gleiche mit den Ads, dass du sagen kannst, ja, da mache ich mir immer so diese Teilbereiche rauspicken und sagen, das nutze ich, das nutze ich, das nutze ich, um dir sozusagen dein eigenes Konstrukt zu bauen. Das ist die Herausforderung 2021 aus meiner Sicht.
Was denkst du, Carlo? In 2 Jahren dann irgendwie dann doch auf die einsame Insel, weil alles automatisch geht?
Ja, das ist ja so eine Predigt, mit denen nerv ich schon alle Personen in meinem Umkreis. Ne? Mein Job bin ich bald los und sagt Timo ja auch regelmäßig, ja Timo, was machst du, wenn Google einfach die API von euch oder für euch sperrt? Ne? Also das ist ja sozusagen, Finch basiert ja auf den Datenaustausch, ne? Da kommt ja gar nicht mehr an die Daten ran oder wenn gewisse Sachen einfach nicht mehr erlaubt werden, muss man natürlich sagen, zum einen, bis jetzt gibt es immer noch genug Bedarf, ja, auch in einer automatisierten Welt. Muss man ja wissen, da verschieben sich sozusagen dann einfach nur die Probleme. Denn wenn man davon ausgeht, okay, in Google kann ich jetzt nichts mehr drehen, da werfe ich oben das Geld rein und unten kriege ich die Conversion raus. Wo kann ich denn jetzt noch weiter optimieren? Also das, ich glaube, das hört da nicht auf. Insgesamt mittlerweile bin ich so, dass ich sage, ja gut, wenn einem das halt weggenommen wird, irgendwelche Optimierungsmöglichkeiten, dann ist das so. Da muss man halt selber irgendwie zur Potte kommen und schauen, wie passe ich mich auch an. Ne? Also das ist ja das größte Problem auch von großen Unternehmen, dass sie sich der Umwelt nicht anpassen. Das halte ich dann irgendwie für notwendig. Das muss jeder selbst machen. Jeder muss sich auch selbst weiterbilden. Ja, also die ganzen Leute im SEA-Management, die gerade da sehr hohe Expertise haben, die sollten ja zumindest schlau genug sein, das zu verstehen, dass dort immer weniger zu tun wird und dann in eine andere Richtung gucken. Ne? Aber wenn ich die Grundprinzipien von einem Kanal verstanden habe, dann kann ich das ja relativ gut auf andere Kanäle auch anwenden. Ne?
Aber das schlägt ja so ein bisschen in die Kerbe, was ich eben schon mal angesprochen habe. Und es ist auch so ein Thema, was mich im Moment wenn ich über das Thema Online-Marketing nachdenke, zentral umtreibt. Das ist wie man seine eigene Datenhoheit hat, beziehungsweise wie man an seine eigenen Kunden rankommt. Für mich sind da so zentrale Elemente, wenn ich logischerweise ein gutes CRM habe, kann ich E-Mail-Marketing machen und ähnliche Sachen. Jetzt gibt's dabei auch noch dieses Thema First-Party-Cookie bei Google. Erzählt mal, was dahinter steckt.
First-Party-Cookie, was kann ich dazu sagen? Ja, also generell auch ein Thema, wo ich glaube, ich mich mit zu wenig beschäftige, ist aber auch dem Fakt geschuldet, dass das so wie alle anderen Sachen auch ein Problem ist, was einfach vom Markt jetzt getrieben wird. Ja, also du kriegst nicht mehr alle deine Cookies irgendwie durchgedrückt beim User. die Unternehmen, die sozusagen ganz oben an der Nahrungspyramide sitzen, ja, die haben den großen Vorteil, dass ich deren Cookies immer nutze. Ja, also bei YouTube werde ich jetzt gefragt, ganz großem Bildschirm, dass ich die Cookies bitte akzeptieren soll. So, wenn ich es nicht mache, dann kann YouTube trotzdem noch irgendwie hochrechnen an meinem Userverhalten. Das ist ja First-Party-Data, ne, die YouTube hat. Wie bewege ich mich? Was mache ich nicht? Um so unter Umständen Daten zu generieren, die sie vorher aus halt Third-Party-Cookies generiert haben. Das Problem ist dann für kleinere Firmen, die diese Technologie nicht haben, die diese Manpower nicht haben, um genau entsprechende Mechanismen zu etablieren, die mir aus einigen wenigen Daten halt hochrechnet, wie das Gesamtbild aussieht. Ich meine, Google probiert das jetzt mit diesen Vlogs, was jetzt, ich glaube, diese Woche von mehreren Unternehmen schon angekündigt wurde, zu blockieren. Ja, also dass irgendwie das Userverhalten kategorisiere. WordPress, was irgendwie, glaube ich, bei 70% oder 60% der Webseiten im Einsatz ist, hat gesagt, wenn ihr das nutzt, werden wir das probieren zu blockieren. Ja, am Ende ist das, glaube ich, immer das große Problem, dass die kleineren Unternehmen da einfach das Nachsehen haben. Ein ganz praktisches Beispiel, wenn jetzt der kleine Online-Shop, und das kann ein Online-Shop sein, der 1 Million Umsatz oder 10 Millionen Umsatz schon im Jahr macht, ist er trotzdem im Gegensatz zu vielen anderen noch klein. Aber der bewegt schon ein bisschen was, ja, oder lass es 50 oder 100 Millionen sein. Diesen Online-Shop, dem fehlen jetzt schon allein durch das Cookie-Banner, obwohl sich viele Leute da dafür interessieren und oder nicht dafür interessieren, aber dafür damit kein Problem haben, getrackt zu werden, dem fehlen im Schnitt trotzdem 50% seiner Daten. Ja, und wenn man das natürlich noch weiter treibt und sozusagen noch enger zielt, dann macht das natürlich so einen Online-Shop kaputt, während ein Amazon sagt, ach, naja gut, wenn ich sie nicht habe, ich habe erstens super viele historische Daten, da kann ich das hochrechnen, ich habe eine Abteilung von wahrscheinlich 500 Mitarbeitern, die können sich jeden Tag in diese Daten reinwühlen und entsprechende Modelle erstellen, die es mir erlauben, anhand halt auch nur noch 1% der erlaubten Trackings das hochzurechnen für die restlichen 99%. Und ich glaube, das ist so das große Problem. Das hat nichts, was direkt mit Google jetzt in dem Fall zu tun, sondern das ist einfach für alle Unternehmen, die keinen technischen Kern haben oder keine technischen Ressourcen in dem Bereich, ein riesiges Problem und treibt die Leute natürlich noch stärker zu den Daten von Google oder zu den ausgestreckten Armen von Google, Facebook, Amazon und Co., die natürlich sagen, du klar, kannst von uns die Informationen haben, kostet aber wieder Geld. Und so wird die Abhängigkeit immer stärker. Und was du gesagt hast jetzt am Anfang, ich habe irgendwie meinen E-Mail-Verteiler, ich habe irgendwie First-Party-Data, ich habe irgendwie mein CRM-System, wo ich reingeguckt habe. Das, denke ich, wird nochmal wesentlich wichtiger. Und auf der anderen Seite denke ich, viele Unternehmen checken das nicht, dass das super wichtig wird und fangen jetzt vielleicht damit die Sachen an, die Sachen zu erheben oder irgendwie rauszukriegen, was natürlich aber gegen einen Marktplayer überhaupt keinen Vorsprung mehr schafft. Also ich glaube, da haben auch echt viele verschlafen.
Zumal ja auch aus Richtung Social ja auch was kommt. Also haben wir ja vor 2 Wochen schon mal drüber gesprochen mit Florian Litters über das iOS 14 Update, was da ja mal vor der Tür steht. Das heißt eben mal, dem ja an der Facebook-Insta-Front und beziehungsweise bei allen Social Networks, das haben wir da in der Folge herausgearbeitet, wird es ja auch nicht einfacher.
Nee, wie gesagt, also Facebook wird sich da sicherlich was Schlaues einfallen lassen, ne, um da trotzdem noch gute Qualität zu liefern. Aber es ist halt Facebook, ne? Wenn du jetzt so ein kleines Startup hast, was könnte das sein? Es könnte Jodel sein, ja. Ist so ein kleiner Social Network für Studenten, ja. Ist in dem.
Die digitale Klovern wurde es mal genannt.
Ja, genau. Ist sozusagen da auch sehr, sehr beliebt. Ja, wenn die jetzt sagen, okay, wir würden hier gerne nochmal einen Schritt machen, für die ist es natürlich wesentlich schwieriger, da jetzt mithalten zu können. Ja, und die haben sozusagen das gleiche Problem ja auch wie Facebook. Wenn iOS sagt, hey, Jodel würde dich jetzt gern tracken, selbst wenn da jetzt User sagen, ja, machen wir, und das sind prozentual mehr als bei Facebook, gehe ich von aus, dass Jodel nicht die gleichen Kapazitäten und Ressourcen hat, um mit den wenig mehr Daten, was ja absolut gesehen immer noch weniger sind als Facebook die hat, dem dann Werbetreibenden eine bessere Grundlage zu geben oder auch dem Partner, wer auch immer da denn sozusagen die Daten braucht, als das Facebook kann, die da vielleicht wesentlich stärker abgestraft werden. Und dann hat natürlich so eine kleine App Jodel auch langfristig keine Chance etabliert, gegen so einen Player wie Facebook zu werden. Na, also das, weil für einen Werbetreibenden ist das natürlich überhaupt nicht interessant. Der sagt sich auch, naja, wenn ich einen Euro bei Jodel investiere und irgendwie 1,10 Euro als Umsatz zurückkriege und bei Facebook, ob es mir gefällt oder nicht, sind es 1,40 Euro, ja, dann fließt das Geld halt einfach dahin. Ja, und das ist, wie gesagt, plattformunabhängig egal. Google wird da sicherlich nachziehen, wird das auch entsprechend wie Apple stärker blockieren oder den User stärker darauf hinweisen, dass er getrackt wird. Kann Google aber dann in dem Fall ja auch egal sein, weil Google sich sagt, naja gut, mir gehört Chrome, mir gehört Android, YouTube, ich bin eine Firma, ich kann gut mit Daten umgehen. Ich habe damit kein Problem, aber für die ganzen kleinen Unternehmen, für die ganzen kleinen Apps, für das ganze Ökosystem drumherum, ja, also ich denke jetzt da gerade so an so ja kleine Buden irgendwie mit 50 Mitarbeitern oder 100 oder so, was dann vielleicht auch schon viel ist, aber immer noch im Vergleich zu so einem Konzern mini wenig, wo ja auch nicht alle im Bereich IT oder Datenanalyse arbeiten. Da wird es, glaube ich, noch ganz, ganz schlimm werden, wenn es da nicht eine Möglichkeit gibt, das wieder zu öffnen. Ja, also dass sozusagen jedes Unternehmen gut mit den Daten umgehen kann. Ne? Und die Vorstöße von Google da, die werden dann blockiert. Das vielleicht gut, vielleicht schlecht. Ne? Also wenn WordPress oder Mozilla sagt, ja, wir blocken das, dann mag es vielleicht aus deren Perspektive schlau sein, aber für die User, die halt, weiß ich nicht, 60% Mozilla-User kriegen oder für die Werbetreibenden, die irgendwie WordPress nutzen als Webseite, für die ist es dann vielleicht ein Ärgernis. Also das gibt's halt so viele verschiedene Incentives. Kann man nur hoffen, dass sozusagen sich vielleicht eine unabhängige Unternehmung findet, ja, vielleicht irgendwie mehrere Unternehmen zusammenschließen, die dann einheitlich da einen Standard festlegen, der zum einen Rolfs Privatsphäre schützt, aber auch irgendwie es ermöglicht, dass Carlo für seine Kunden vernünftige Analyse machen kann und vernünftiges Marketing machen kann.
Timo, du springst ja gleich durch den Bildschirm. Was denkst du dazu?
Ich wollte eigentlich auch nur noch quasi eine Sache hinzufügen, die, wenn der Carlo die ganze Zeit um die Kleinen sich Sorgen macht. Also man muss sich, glaube ich, aber auch um das Ökosystem ein bisschen Sorgen machen, weil dieses riesige Display-Werbungs-Ökosystem dadurch natürlich massiv beeinträchtigt wird. Und ich glaube, ja, das kann man jetzt, die Privatsphäre wollen, finden wir alle gut, aber ich finde, das ist, wir haben schon eigentlich genug Schutz vor der Privatsphäre, weil es geht immer, dass du ein Teil von einer Masse bist, wo ja quasi du wirst halt identifiziert als, nicht als Timo Bernsmann München, sondern ich werde halt quasi irgendwie, da ist jemand Anfang 20, gut aussehend, also weißt du, dass du halt sozusagen diese Merkmale wirst du ja sozusagen, in eine Gruppe geworfen und dann ist deine Persönlichkeit an der Stelle ja eigentlich schon auch geschützt genug. Aber die werden halt ein Riesenproblem haben, diese großen Display-Vermarkter, weil die, wenn die auf einmal nicht mehr sagen können, hey, welche Zielgruppe sprechen wir denn an, dann haben die ein Problem damit. Und was der Carlo schon auch die ganze Zeit richtig gesagt hat, auch wenn du fragst uns jetzt in diesem Zusammenhang, was bedeutet es für Google Ads bedeutet es am Ende wahrscheinlich gar nichts, weil Google einfach diesen riesen Datenschatz immer haben wird, weil die diese 7 Produkte haben mit über 1 Milliarde Nutzer, die werden immer auf ihren Datensatz kommen und verstehen, du musst nur 3 Klicks machen und anhand deines Browsers, deines Standorts und deiner Suchanfrage wissen die, wer du bist, wo du bist und was du quasi als nächstes kaufen wirst. Böse gesagt, aber so viel Daten haben die halt, um das eben auslesen zu können. Und das gleiche gilt für Apple, Amazon und Facebook. Also all diese Dinge, die, wo man sagt, man macht es besser, treibt halt immer alles eigentlich zu GAFA am Ende des Tages. Das gleiche auch mit der DSGVO-Verordnung, wo man sagt, die einzigen, die da wirklich davon profitieren, sind die großen Player, was wir eigentlich auch nicht wollten.
Aber es funktioniert ja. Ansonsten, wie gesagt, man würdet ihr beide auch was anderes machen, muss man ja auch mal so sagen.
Ja, was man ja, sicherlich...
Es funktioniert noch, ja.
was man auch sicherlich sagen kann, dass da hatte ich mich mit Flo auch unterhalten. Das sorgt natürlich für den Normalo, der da jetzt nicht so tief drin steckt. Ja, es ist irgendwie Herr Müller und Frau Müller in ihren Mittelstandsunternehmen, die irgendwie das Marketing da allein wuppen oder zu zweit, aber in den einzelnen Themen nicht so tief drin stecken. Das sorgt für die Personengruppe natürlich für wesentlich mehr Probleme, ja, weil die natürlich ganz viele Baustellen machen oder Baustellen haben. Und muss man natürlich ehrlich sagen, wenn ich da eine gute Expertise habe, dann hilft das mir jetzt beispielsweise schon mehr, ne? Weil je mehr Fragezeichen im Markt herrschen, desto eher wird da nach einer Lösung gesucht. Und auch viele, ich sag mal, Experten, ja, oder digitale Marketing-Experten, die sicherlich in den vergangenen Jahren da immer ganz gut mitgemischt haben und auch gutes Know-how haben, von denen durchsteigt das ja auch nicht jeder, ne? Und wer sich da auch nicht weiter mit beschäftigt, ja, wer sich jetzt hier nicht irgendwie, ich meine, diese Podcast-Folge hier ist ja ein gutes Beispiel. Es geht jetzt nicht um die besten 5 Google Ads-Tipps. Ja, es geht jetzt nicht irgendwie um Wischiwaschi, sondern es sind ja schon sehr tiefe Themen. Das sind ja dann auch nur noch weniger Leute, weil viele das ja auch als sehr anstrengendes Thema empfinden, als sehr kompliziert. Von daher glaube ich, hast schon recht, ne? Also das schadet jetzt insgesamt, macht das sicherlich viel Schaden, aber jetzt für bezüglich Google macht alles dicht und alles automatisiert. Also ich glaube, dann gibt es immer noch genügend andere Baustellen, die sich da auftun.
Ich finde, das ist eine richtig spannende Debatte. Lasst uns mal Folgendes machen. Wir verlängern das einfach mal. Wie gesagt, ihr wisst ja immer, ich baller ja immer diese Episoden immer über meinen LinkedIn-Account. Carlo und Timo werden das auch machen. Wir bei OMR schicken das einfach mal raus. Und lasst uns einfach mal diese Perspektive auf die Zukunft. Also wie ist diese, also ist das diese große zentrale Herausforderung, vor der wir jetzt mal im Online-Marketing stehen? Und was sind eure Ideen dazu? Doch einfach mal auf Social Media verlängern. Timo, Carlo, ich sag danke für irgendwie richtig spannenden irgendwie Talk zu diesem Thema, vor dem ich einen riesen Schiss hatte, muss ich auch mal dazu sagen. Danke, dass ihr uns da mal wieder an die Hand nehmt und da so durchlotst. Gab's viel zum Mitnehmen und vor allem ich freue mich schon auf alles, was da dann eben halt dann irgendwie im Social drauf entsteht. Liebe Grüße nach München, liebe Grüße nach Frankfurt Oder und es war wieder schön mit euch zu schnacken. Macht's gut.
Dankeschön. Danke dir. Tschüss.
Das war's, die Jubiläumsfolge zu einem Jahr OMR Education. Mir bleibt Danke zu sagen. Danke dir, dass du dir das hier im Idealfall jede Woche anhörst. Wir haben mit ganz vielen tollen Menschen gestartet vor einem Jahr. Jetzt ein Jahr später sind das sehr viele tolle Menschen geworden. Und es ist einfach irre von euch, auch dieses Feedback immer zurückzubekommen, was wir hier machen. Hört damit bitte nicht auf. Schickt uns bitte weiter Fragen für Ask André. Das ist das Format, was ihr aktiv mitgestalten könnt. Das heißt, wenn ihr echt ein Problem im Online-Marketing habt, irgendwie ist ja André mehr oder weniger euer offenes Ohr, nutzt die Chance und schickt ihm eure Frage. Sing for Tarek, Format Nummer 2, was hier stattfindet. Ihr wart wahrscheinlich noch nie so nah dran, Tarek Müller eine Frage stellen zu können. Kommentiert das gerne unter die Post oder schickt es per Mail, worüber wir mal reden sollen oder was euch mal interessiert, was so in Tareks Kopf los ist zu einem bestimmten Thema. Oder wenn es OMR Education heißt, das heißt, wenn ich dran bin. Was interessiert euch? Sagt mir gerne mal Bescheid. Kommentiert das gerne, wie immer, unter LinkedIn. Schickt mir eine Mail, die habt ihr auch, rolf@omr.com. Da erreicht ihr mich direkt. Sagt mir gerne mal, was euch interessieren würde oder wenn ihr einen spannenden Gast habt, freue ich mich auch mal über Feedback und Input zu den einzelnen Episoden. Wenn ihr uns was schenken wollt zum Jubiläum, geht einfach mal auf den Podcatcher eurer Wahl, lasst da mal eine Bewertung da, schreibt uns eine Bewertung bei iTunes. Das ist richtig gut, bringt uns eine ganze Menge Sichtbarkeit und das Format erreicht auch noch mehr Menschen. Oder macht es direkt, empfiehlt das einfach mal jemand, der das hier mal hören sollte. Oder teilt es auf irgendeinem Netzwerk, was ihr mögt. Instagram, LinkedIn, wir nehmen alles und freuen uns über jeden Post, den ihr da absetzt. Auch noch ein Danke an alle Experten, die sich hier vors Mikro getraut haben. Für viele war das übrigens auch der allererste Podcast, den sie aufgenommen haben. Und echt tolles Wissen, was ihr immer mitbringt und das mit mir und den Hörern teilt. Das macht einfach nur unglaublich viel Spaß. Zu guter Letzt mal ein Dankeschön an alle Menschen, die ihr nicht hört. Das sind bei Ask André, Erik Siegmann und Kai Rieke, die ihn dabei euren Fragen supporten. Dann Stefanie bei About You, die ganze Koordination mit Tarek mit übernimmt. Und dann natürlich hier bei OMR. Danke an Lukas, den Tonmeister, der das hier immer abmischt und mir ganz viel beigebracht hat. Danke an Sophia. die das Ganze hier im Hintergrund managt und ja immer auch eben ja mich supportet, eben halt auch vor allem die Podstars, die dafür sorgen, dass hier auch mal die ein oder andere Ad drin hängt, mit unseren Mikros hier bezahlt sind. Ja, ihr macht einfach alle einen richtig tollen Job und ohne euch wäre das hier nicht möglich. So, ja, genug der warmen Worte. Wenn du so lange da geblieben bist, bist du ein Hardcore-Fan. Deshalb verrate ich dir schon mal das Thema der nächsten Episode. Da ist Adils bald zu Gast und wir reden über TikTok. Eins meiner Lieblingsthemen, könnt ihr euch da freuen. Richtig cooler Content. Ich sag Tschüss aus Hamburg und ja, freue mich aufs nächste Jahr mit euch. Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.